Irgendwie wächst man dann im Laufe des Konzertes so ein bisschen zu einer Community zusammen, was schön ist. Und was natürlich ein unwahrscheinlich großer Faktor ist, ist einfach die Nähe zum Künstler. Also der Künstler ist viel unmittelbarer vor dir. Es gibt keine Barriere wie eine Bühnenhöhe oder ein Fotograben oder irgendwelche Absperrungen, sondern du kannst wirklich auf Augenhöhe mit dem kommunizieren. Und das schafft tatsächlich schon eine sehr besondere Atmosphäre.
Hallo und herzlich willkommen zu Gute Ideen, dem Podcast von Start Next. Ich bin Leonie und arbeite bei der Projektberatung bei Start Next und ich bin heute in meiner Heimatstadt Darmstadt und hier mit Fred. Hallo Fred.
Hallo Leonie.
Fred ist einer der Organisatoren vom Golden Leaves Festival, das schon über sechsmal insgesamt.
Dieses Jahr waren wir bei der 8. Ausgabe und für nächstes Jahr, die 9. steht auch schon fest.
Genau. Ach, perfekt. Und du bist auch noch im Verein Live at Bedroom Disco .e.V., richtig?
Genau, und zwar ist der Live at Bedroom Disco e.V. der Verein, der das Golden Leaves Festival organisiert und neben dem Golden Leaves Festival auch noch Wohnzimmerkonzerte. Das sind so die beiden größten Bereiche, für die er zuständig ist.
Sehr cool. Ihr habt auch eine Playlist, wo ich gerade mal einsteigen, weil ich die mir nämlich letzte Woche angehört habe. Die nennt sich Bedroom Disco Weekly und da habe ich einige Hundelieder entdeckt. Wie kam es denn dazu? Bist du ein großer Hundefan, oder?
Wir sind alle riesige Hundefans. Wie kann man auch kein riesiger Hundefan sein? Mhm. Hunde sind Gottesgeschenke, schau sie dir an. Ich habe gestern gerade wieder auf einen Hund von einer Freundin aufgepasst und habe 2 Stunden mit dem einfach nur im Bett rumgelegen und hatte die beste Zeit meines Lebens. Aber um zu der Playlist zurückzukommen, wir ändern jede Woche bei Bedroom Disco Weekly unser Playlist-Thema und da es diese Woche nicht so wirklich einen Aufhänger gab, haben wir gedacht, Tiere sind spitze, Hunde sind noch besser. Wir versuchen einfach mal möglichst viele Songs mit dem Thema Hunde zusammenzusuchen und dabei ist diese Playlist entstanden.
Genial, also ich fand sie auf jeden Fall sowieso super. Bist du der Einzige, der bei Live at Bedroom Disco irgendwie sich engagiert oder mit wem arbeitest du noch zusammen?
Nee, und zwar sind wir 3 Personen, die das die meiste Zeit machen, die praktisch den Vorstand bilden. Mhm. Das sind Dominik, Tobi und ich. Tobi arbeitet normalerweise mit mir auch hier im Büro, ist heute aber leider krank. Und Dominik ist vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen und arbeitet praktisch remote immer mit, hat aber hauptberuflich auch noch einen anderen Job.
Okay.
Und darüber hinaus haben wir natürlich super viele ehrenamtliche Helfer, die uns das ganze Jahr über unterstützen und dann in der Hochzahl während dem Festivalbetrieb sogar über 200 Helfer, die uns helfen, das Festival überhaupt irgendwie möglich zu machen.
Okay, das aber bei dem Festival und nicht bei der Bedroom Disco.
Genau.
Und was macht ihr bei Bedroom Disco, bei diesem Verein genau?
Da veranstalten wir auch seit 8,5 Jahren Konzerte in Off-Locations. Wem jetzt das Wort Off-Locations nichts sagt, das sind einfach Locations, die eigentlich gar nicht für Konzerte gemacht sind. Also es ist jetzt nicht der klassische Club, sondern es kann alles sein von dem Dachboden von der Oma bis zu einer Bibliothek, bis zu einem Getränkemarkt, Dachterrassen oder eben auch so wie wir angefangen haben, ganz klassisch Wohnzimmer.
Witzig. Okay, gibt es da so viele Locations in Darmstadt?
Auf jeden Fall. Also was heißt, es gibt so viele Locations? Man muss die sich schon suchen, man muss mit den Leuten immer in Kontakt treten. Mhm. Aber da man eigentlich gar nicht viele Voraussetzungen erfüllen muss, sondern es muss eine Mindestanzahl an Leute in einen Raum gehen und man braucht einen Stromanschluss. Und das war es auch eigentlich schon, genau. Witzig, okay. Und das macht es super spannend.
Cool. Und wie kommt man da hin? Also wenn ich sage, boah, ich hätte da mal mega Bock, mir was anzuhören, was mache ich dann?
Dann musst du dich am besten auf unseren Newsletter setzen lassen. Mhm. Und zwar haben wir das früher komplett nur über Newsletter organisiert.
Ja.
Den findet man, wenn man auf www.bedroomdisco.de geht und in der rechten Seitenleiste ist ein Formular, in dem man sich eintragen kann. Und dann bekommt ihr einen Newsletter von uns, in dem die nächsten Konzerte angeteasert werden. Und dann schreibt ihr uns einfach eine Mail und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr. Weil meistens melden sich mehr Leute an, als kommen können, die in den Veranstaltungsort reinpassen.
Okay.
Also es wird immer kuschelig.
Okay, das ist sehr schön. Aber also man kann quasi gar keine Tickets kaufen, sondern es sind so ein bisschen Losentscheidungen, wer reinkommt und wer nicht. Und die Locations kennt man die vorher schon oder ist es so?
Nee, die Locations sind ja genau, das sind einige Besonderheiten. Mhm. Und zwar, es gibt keinen normalen Ticketverkauf und man kann die Tickets ausschließlich gewinnen. Und die Bands stehen zwar vorher fest, die Location aber nicht.
Ja, okay.
Das heißt, nur die Leute, die gewinnen, erfahren von uns dann ca. 48 Stunden vorher, wo das Konzert stattfindet und ob sie überhaupt dabei sind.
Ach, das ist spannend, okay. Da muss ich mich echt mal auch bei euch einwählen.
Komm auf jeden Fall mal vorbei, ist super cool.
Cool. Ihr macht ihr selbst auch Musik? Oder wie kam das denn damals überhaupt, diese Idee auch mit Bedroom Disco? Also
wir machen selber überhaupt keine Musik. Also ich spiele kein Instrument, Dominik spielt kein Instrument. Tobias hat früher klassische Gitarre, lass mich lügen, Western-Gitarre. Nee, ich glaube klassische Gitarre gespielt. Tatsächlich mit so einem kleinen Schemel so in der Gemeinde und ist damit immer auf schöne Auftritte gefahren und hat bei Wettbewerben teilgenommen.
Ja, cool. Ja.
Aber Dominik und ich sind da komplett raus. Und zwar hat das Ganze angefangen ursprünglich, du bist ja auf die Playlist gestoßen.
Ja.
Und die wurde auf dem Blog veröffentlicht. Und das war praktisch so, das ist auch immer noch das Kernstück, mit dem das Bedroom Disco Imperium, der Bedroom Disco Kosmos gestartet hat.
Aha.
Und zwar
Was meinst du mit Kosmos? Also
ja, da hängt ja ganz viel zusammen. Das ist ja nicht nur das Festival, sondern erzähle ich einfach. Moment, ich fange von vorne an.
Ja, okay, einmal nochmal von vorne.
Genau. Und zwar, Dominik hat damals digitale Medien in Dieburg studiert und musste ein Semesterprojekt machen und hat mit zwei anderen Freundinnen sich überlegt, er würde gerne einen Musikblog starten. Und dann haben sie als Semesterprojekt bedroomdisco.de aus der Taufe gehoben und haben da CD-News, CD-Kritiken, Musik-News veröffentlicht.
Rund um Darmstadt, oder?
Tatsächlich schon einfach über Musik, die sie interessiert hat.
Allgemein in Deutschland.
Genau. Okay. Also wenn irgendwie eine CD rauskam und Dominik sagte, Mensch, Franziska war zum Beispiel damals die eine Freundin. Franziska, ich habe was gehört, das musst du dir anhören, das ist der neue heiße Scheiß. Wir müssen darüber schreiben, dann war das egal, ob das irgendwie jetzt hier aus der Nähe kam oder aus England, Amerika, wo auch immer her.
Okay. Mhm.
Und irgendwie war das Semester dann vorbei, das Semesterprojekt war fertig, aber alle hatten daran so viel Spaß gefunden, dass das Projekt einfach weiter vorangetrieben wurde und auch immer mehr Leute dazugekommen sind, weil Dominik ist da sehr umtriebig und fragt gerne Leute, sag mal, hast du denn nicht Lust, für dieses Projekt zu schreiben?
Ja. Genial.
Ja, und so hat Dominik mich auch damals dann irgendwann nicht in Dieburg, aber in Darmstadt im 603 Quadratmeter, was ein Club ist, belabert und hat gesagt, oh, du bist hier super, du interessierst dich bestimmt für Kultur und insbesondere für Musik. Kannst du denn schreiben?
Und ihr kanntet euch gar nicht vorher, oder?
Wir kannten uns gar nicht vorher.
Ja.
Und ich war nur so, keine Ahnung, ob ich schreiben kann.
Ja.
Vielleicht, ja, ich lese gerne, dann kann man bestimmt auch schreiben.
Ja.
Dann haben wir das irgendwie ausprobiert und habe ich meinen ersten Artikel da geschrieben. Und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Dann hieß es zwei Wochen später, ach, wir versuchen da jetzt gerade demnächst so was Neues. Und es hat eine Agentur angefragt, ob wir nicht Lust haben, ein Wohnzimmerkonzert zu veranstalten. Hast du nicht Lust, da zu helfen? Und meine Reaktion war wieder ähnlich verdutzt. Und ich war erstmal so, Wohnzimmerkonzert, was ist das denn? Wo macht ihr das denn? Wer ist denn so blöd und gibt seine Wohnung dafür her, irgendwie 50, 60 fremde Leute da reinzulassen? Hab mich aber auch dann dazu natürlich breitschlagen lassen.
Alles mal ausprobieren.
Ja, voll.
Und war es ein Erfolg?
Und genau, das war das erste Wohnzimmerkonzert und es war tatsächlich ein großer Erfolg, so groß, dass wir gesagt haben, ey, das ist ja mega geil, wir wollen das häufiger machen. Und dann haben wir echt angefangen, damals im Studium so zwischen 2 bis 4 Mal Wohnzimmerkonzerte zu veranstalten.
Genial.
Ja.
Und um welche Art von Musik geht es dann genau?
Da wir in Wohnzimmern angefangen haben, ging es am Anfang tatsächlich hauptsächlich fast ausschließlich um langsame Musik, um Singer-Songwriter-Musik, irgendwas Folkiges, also durchaus reduziert und auch wohnzimmertauglich. Ich merke gerade, ich habe mein Handy gar nicht lautlos geschaltet.
Eine WhatsApp rein.
Ja, aber das mache ich einfach mal schnell. So.
Sehr gut, kein Problem. Und die Künstler, die dann dabei waren, waren das einfach Leute aus der Region? Waren das eure Kumpels oder habt ihr die extra angefragt? Irgendwie?
Fun Fact, wir haben immer gesagt, dass wir voll ungerne Künstler aus der Region haben wollen.
Aha.
weil man in Darmstadt ja dann irgendwie doch schon relativ gut verzahnt ist. Und wenn du einmal sagst irgendwem, ja, du darfst bei uns spielen.
Dann wollen sie alle, oder?
Dann wollen sie alle. Und wir hatten irgendwie auch immer so die Ansprüche an uns selber, dass wir gesagt haben, naja, die Künstler, die hier alle 3-4 Monate in der Bar, in dem kleinen Club eures Vertrauens spielen, das ist nicht so wirklich spannend.
Ja.
Und irgendwie sind wir halt eben auch durch die Blogkontakte dann relativ schnell drauf gekommen, wann Bands unterwegs sind und touren, und haben die anfangs noch angefragt, aber relativ schnell kamen dann auch Anfragen immer von den Agenturen oder von Künstlern zurück.
Ach krass, cool.
Ja.
Und wie würdest du jetzt sagen, hat sich die Musik so über die Jahre verändert? Also macht ihr immer noch mit der gleichen Musik was oder...
Ich würde sagen, die hat sich gar nicht so verändert. Nee. Wir hören immer noch todtraurige Singer-Songwriter-Musik, bei denen gefühlt alle Gäste weinend wegrennen müssen, was sie aber wieso auch immer bis heute nicht machen.
Schöner Samstagabend auch, wenn so ein Konzert heulend nach Hause geht.
Ja. Nee, bisher hat noch niemand geheult. Besonderes Highlight war zum Beispiel einmal ein Heiratsantrag.
Ehrlich?
Das war Quatsch. Was Spezielles. Da wurde vielleicht mal ein Tränchen vergossen, aber das war es dann auch.
Welcher Song lief dann dabei? Weißt du das noch?
Gar keiner. Es war tatsächlich das war in der Friedensgemeinde.
Aha.
Nachdem Moddy tatsächlich sein Konzert fertig hatte und uns hatte vorher der Bräutigam schon gefragt, sag mal, ich habe da noch so einen kleinen Anschlag auf euch vor. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt aber auch den Künstler fragen.
Ja.
Keine Ahnung, ob das einfach so geht. Der fand das aber super sweet.
Ja, total.
Wie auch nicht.
Und hat sie ja gesagt. Und
war cool damit. Sie hat ja gesagt.
Genial.
Ich weiß leider nicht, ob sie heute noch verheiratet sind. Aber ich gehe einfach stark davon aus.
Wir hoffen es mal. Falls ihr gerade hier zuhört und euch wiedererkennt, meldet euch doch gerne mal bei Fred. Der wird gerne wissen, wie es weitergegangen ist bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Kommt rum, wir trinken ein Bier zusammen oder so.
Ja, das ist doch mal eine gute Einladung. Was würdest du sagen, also was macht diese Art von Partys oder Konzert irgendwie interessanter für Leute, also als ein normales Konzert in einer großen Halle?
Das ist natürlich zum einen super interessant, dass man vorher nicht weiß, wo das Konzert überhaupt stattfindet. Und besonders klar, wenn man jetzt, wie ich vorhin angedeutet habe, im Getränkemarkt oder so ist, das ist auch was Besonderes, weil da einfach nicht so häufig Konzerte stattfinden. Aber wenn du natürlich wirklich bei jemand daheim bist, dann wird eine komplett andere Art von Intimität erzeugt. Zum einen bist du in einem persönlichen Umfeld, in dem du sonst eigentlich nie bist und nie reinkommen würdest. Ich meine, klar, jeder kennt das, man ist irgendwie auf Privatpartys eingeladen, aber zumindest da kennt man ja dann doch meistens so ein paar andere Leute oder zumindest den Gastgeber. Ja. In dem Fall kennst du aber niemanden. Und irgendwie wächst man dann im Laufe des Konzertes so ein bisschen zu einer Community zusammen, was schön ist. Und was natürlich ein unwahrscheinlich großer Faktor ist, ist einfach die Nähe zum Künstler.
Ja.
Also der Künstler ist viel unmittelbarer vor dir. Es gibt keine Barriere wie eine Bühnenhöhe oder ein Fotograben oder irgendwelche Absperrungen, sondern du kannst wirklich auf Augenhöhe mit dem kommunizieren. Und das schafft tatsächlich schon eine sehr besondere Atmosphäre.
Sind da auch schon Freundschaften durch entstanden?
Ja, voll. Keine Ahnung, ich glaube, die letzten 5 Jahre meines Lebens habe ich nur mit Leuten abgehangen, die irgendwas mit dem Projekt zu tun hatten.
Voll schön.
Und tatsächlich, aber auch die Gäste kennen sich teilweise untereinander. Die werden zwar gelost, aber es gibt schon so einen Kern, der auch auf jeden Fall immer wiederkommt. Der sich aber auch verändert. Das ist auch super spannend zu sehen. So in den 8 Jahren ist es wirklich so, man merkt, na gut, es gibt Leute, die ziehen dann irgendwie weg, gründen Familie. Und kommen dann aber manchmal auch einfach wieder. Also ich hatte das dieses Jahr zum Beispiel zweimal, genau. Da ich meistens die Gästelisten zusammenstelle, lese ich halt sehr, sehr viel die Namen der Leute.
Ja.
Und antworte denen noch immer auf ihre Bewerbungen. Und dann passiert es schon, dass irgendwer schreibt, hier Fred, sag mal, ich bin jetzt seit 3 Jahren wieder zu Besuch in Darmstadt. Ich habe gesehen, ihr macht ein Konzert. Kann ich nicht bitte gewinnen? Ich wäre so gern mal wieder dabei.
Ach,
und,
wie cool.
Ja, und das ist natürlich super cool. Da fühlt man sich schon so ein bisschen geehrt, lässt dann tatsächlich manchmal auch die Leute gewinnen. Manchmal lässt man sich dazu breitschlagen. Manchmal lässt man
die dann noch durch. Oh, das ist nett von euch. Dann gibt es ja auch noch das Festival, das Golden Leaves Festival. Das habt ihr jetzt schon wie oft veranstaltet und wie kam die Idee zu dem Festival? Also.
Genau, das war dieses Jahr die 8. Ausgabe und auch das Festival ist tatsächlich als Uni-Projekt von Dominik Schmidt entstanden. Dominik Schmidt wusste nicht so ganz, als was er sein Abschlussprojekt machen könnte. Und dann war aber schon diese Wohnzimmerkonzertsache angelaufen. Mhm. Und wir haben irgendwie so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, naja, lass doch einfach mit demselben Prinzip ein Festival machen.
Okay, und das, also mit demselben Prinzip meinst du, dass man auch keine Karten kaufen kann?
Genau, es gab bei der ersten Ausgabe keine Karten zu kaufen. Die Leute wussten nicht, wo das Festival stattfindet. Mhm. Und es wurde einfach genau gespendet.
Über Crowdfunding quasi, über Startnext?
Nee, beim ersten Mal tatsächlich noch gar nicht. Startnext ist dann später dazu gekommen.
Ah, okay.
So, beim ersten Mal haben die Leute einfach in einen Spendentopf beim Auslass den Betrag, den ihnen das wert war, gespendet. Wir haben immer sehr drauf gepocht, dass irgendwie alle Leute bitte drüber nachdenken, was ihnen Kultur denn eigentlich wert sei und wie viel sie dafür entbehren können. Weil das ist immer so die Frage, die bei uns im Hinterkopf mitschwingt. Klar, wir machen das gegen Spende, aber trotzdem ist es uns wichtig, die Leute so ein bisschen zu erziehen und so in die richtige Richtung zu stoßen, dass Kultur halt wertvoll ist und dass Kultur nicht umsonst stattfinden kann.
Stimmt, da habe ich ein Zitat von eurer Website, glaube ich. Da sagt ihr, wir wollen in Zeiten, in denen Musik und Kultur jederzeit kostenlos und frei zugänglich sein sollen, daran arbeiten, einen neuen Wert für eben diese zu schaffen und gleichzeitig ein besonderes Event jedem zugänglich zu machen, egal welches Gehalt oder welche Stellung er hat. Was ist aus dieser Vision geworden? Also,
die besteht auf jeden Fall immer noch so, wobei man sagen muss, das hat sich über die Jahre natürlich auch ein bisschen gewandelt mit stetiger Professionalisierung und mit dem Wachsen des Festivals einfach. Genau. Aber vielleicht setzen wir nochmal ganz kurz weiter vorne an.
Gerne, ja.
Und wie wir auch zu Startnext gekommen sind, weil das ist super interessant.
Ja.
Weil wir, wie gesagt, das erste Jahr haben wir gesagt, nur gegen Spende. Alles okay. Das haben wir das zweite Jahr so beibehalten. Das Problem war nur, dass es im zweiten Jahr richtig hart geregnet hatte, das komplette Wochenende.
Ah, ja.
Und natürlich sind dann irgendwie die Leute ausgeblieben, weil wenn du keinerlei Verpflichtung hast und du schaust draußen Open Air und es regnet schon 6 Stunden und es sieht nicht so aus, als ob es aufhört. Da sind uns echt viele Leute weggeblieben und dementsprechend auch viele Spenden. Und da haben wir das erste Mal richtig Schiss bekommen. Ich weiß noch, wie wir sonntags alle zusammensaßen und den Sekt, der eigentlich zum Feiern da stand, eher aus Frust getrunken haben.
Oh,
aus
Suff
dann natürlich auch. Und richtig schlechte Laune hatten und überlegt, boah, das Projekt ist jetzt wohl am Ende, kann man das noch irgendwie rumreißen? Und tatsächlich haben die Leute, die dann da waren, das aber irgendwie so halbwegs ausgeglichen. Und wir haben danach aber die Leute auch nochmal aufgerufen, so hier, falls ihr nicht kommen konntet, könnt ihr uns vielleicht ein bisschen helfen.
Achso, da sind dann trotzdem noch Leute trotz des Regens quasi gekommen?
Genau, also ein paar Leute waren auf jeden Fall da, aber wenn halt irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel bis die Hälfte der Leute am Sonntag zumindest weggeblieben sind, wir waren auch damals schon zweitägig, dann wird es natürlich schwierig. Und aus dieser Konsequenz ist dann der Wunsch erwachsen, dass wir irgendwie eine Sicherheit brauchen, wenn wir das weitermachen.
Klar, ja.
Und da sind wir dann bei unserer Recherche natürlich über Crowdfunding gestolpert und dann dementsprechend Kickstarter gab es damals noch nicht auf Deutsch. Ich glaube, ihr wart sogar die einzige Crowdfunding-Plattform, die es damals gab, nutzbar. Oder zumindest für uns die beste, die kompatibelste. Und dann haben wir das einfach fürs nächste Jahr versucht und es hat super geklappt.
Ja, ihr wart immer super erfolgreich. Ich habe gesehen, dass ihr immer so mindestens 200% eigentlich gemacht habt, so von dem, was ihr einnehmen wolltet.
Jo, nee. Da kann man sich echt irgendwie bei unserer Community bedanken, dass die uns so krass supporten und irgendwie auch verstehen, dass es für uns wichtig ist, dass uns das Risiko, was wir halt damals sogar auch noch privat, weil da hatten wir noch keinen Verein, getragen haben, irgendwie einzuschränken und uns mit einem guten Gefühl schlafen zu lassen und die Sache planen zu lassen.
Wer sind denn die Leute? Wer ist denn eure Crowd? Vielleicht können wir die ja mal ein bisschen erwähnen, wenn die so euch so toll supporten.
Ah, das ist jeder, der schon mal auf einem Konzert war und einen Euro in unsere Spendenbox geworfen hat.
Sind es hauptsächlich also die Darmstädter quasi und die jetzt nicht mehr in Darmstadt wohnen, aber immer mal wieder zurückkommen, würdest du sagen?
Ja, der Fokus. Also ich würde sagen, mittlerweile ist es so, wir sehen es ja ganz gut mittlerweile über die Ticketverkäufe in Anführungszeichen beziehungsweise übers Crowdfunding, wo die Leute herkommen. Und so 60% sind wirklich aus Darmstadt, aber mittlerweile hat sich das auch sehr geweitet und wir haben irgendwie Besucher schon aus Südafrika, aus England, aus Belgien und auch irgendwie aus Berlin waren jetzt dieses Jahr zum Beispiel schon mal irgendwie 50 Leute da, was ich total krass fände, da hocken sich 50 Leute, also natürlich nicht einzeln, aber in Berlin in den Zug oder ins Auto oder sonst wie und fahren nach hallo, nach Darmstadt. Ja, jetzt darf jeder auch nochmal über den Namen lachen. Ja. Fahren nach Darmstadt, um auf ein winziges Musikfestival zu gehen, wovon es wahrscheinlich in Berlin, keine Ahnung, 50 den Sommer über gibt,
ja.
Die irgendwie ähnlich sind. Und das ist irgendwie ein saugeiles Gefühl.
Voll spannend. Ihr habt ja auch, also ich habe irgendwo gelesen, dass ihr das Konzept oder das Konzept quasi auch nach Hamburg und nach Berlin gebracht wurde. Also habt ihr quasi damit angefangen und das wurde dann irgendwie so exportiert? Oder?
Also wir waren da auf jeden Fall, also gerade mit den Wohnzimmerkonzerten waren wir echt früh dran.
Ja.
Da gab es auf jeden Fall so seit 5 Jahren gibt es da deutlich mehr. Aber wir haben das auf gar keinen Fall erfunden. Also okay. Das möchte ich uns nicht auf die Fahne schreiben, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Und auch diese Expansion, mittlerweile gibt es uns tatsächlich nur noch in Darmstadt. Uns gab es mal eine Zeit lang in Berlin, in Augsburg, in Nürnberg und in Hamburg.
Also den Verein auch, Live at Bedroom Disco?
Genau.
Ehrlich? Ach, witzig.
Ja. Und zwar mit Befreundeten tatsächlich einmal einem Musiker, der bei uns ein Konzert gespielt hat und gesagt hat, boah, das war so geil, das möchte ich auch in meiner Heimatstadt machen.
Ja.
Das war Bruno, der Herr Polaris. Mhm. Und der hat sich dann Freunde gesucht, die da auch Bock drauf hatten und hat das praktisch unter dem Namen auch veranstaltet. Berlin hat sich so ergeben, weil Dominik damals nach Berlin gezogen ist. Und in Hamburg hat es ein befreundeter Booker, der uns tatsächlich Bands zugeschustert hat und gemeint hat, boah, das ist super toll, das möchte ich auch machen, gemacht. Und so waren es immer eigentlich lustige Zufälle von Leuten, die das Konzept super fanden und Lust hatten, sowas Ähnliches zu machen.
Das heißt, wenn jetzt hier quasi jemand zuhört, der sagt, boah, geiles Konzept, ich habe da auch mega Bock drauf.
Ja, Logo, meldet euch.
Sollen sie schreiben?
Ja, unbedingt.
Das wäre genial, wenn es auch im Schwarzwald oder so noch Bedroom-Konzerte gäbe.
Überall. Wie gesagt, wir kämpfen weiter, damit Bedroom-Disco groß wird und weiter wächst und irgendwann jeder kennt.
Genial. Ich will doch mal ein bisschen zurückkommen vielleicht zum Festival, weil mich interessiert noch, also ich war ja noch nie dabei. Ihr habt, glaube ich, 2014 damit angefangen, oder? Da bin ich nämlich gerade weggezogen.
2012
schon? Oh, okay. Da war ich sogar noch in Darmstadt, aber ich habe nie was von den Konzerten mitbekommen.
Naja, wie gesagt, am Anfang war das ja auch sehr geheimniskrämerisch. Und also man musste irgendwie schon eigentlich fast irgendwen kennen, um das mitzubekommen oder vorher auf den Konzerten gewesen zu sein. Ja.
Ja.
Wir hatten damals auch noch keine irgendwie Pressepartner oder sonst irgendwas, sondern es war fast Mundpropaganda und ein Freundefest.
Cool. Und dann ist
es jedes Jahr fast mit Faktor 2 gewachsen. Und dieses Jahr waren wir bei 3000 Besuchern pro Tag.
Ach, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, gerne. Du bist herzlich eingeladen.
Danke. Und welche Künstler waren denn bisher so dabei? Also, und wie ist das Verhältnis von männlichen und weiblichen Künstlern? Habt ihr mehr männliche, mehr weibliche oder ist es relativ ausgeglichen?
Also wir versuchen wirklich so seit, 2-3 Jahren, man kommt ja schwierig drumrum und es ist ja auch total wichtig, darauf zu achten, dass wir auf 50-50 kommen. Und letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 60% männliche und 40% weibliche Künstler. Was aber damit zusammenhängt, dass man natürlich auch irgendwo dann einen künstlerischen Anspruch an sein Programm hat. Und wenn man dann irgendwie 10 weibliche Künstler angefragt hat, die man geil findet, aber einfach partout keinen findet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, schweren Herzens ist es dann halt doch ein Mann geworden, sodass es ein bisschen ins Ungleichgewicht gerückt ist. Aber wir versuchen da schon drauf zu achten, zumindest mindestens mal weibliche Bandanteile zu haben und so gut wie es geht auf 50% auch mindestens zu kommen.
Cool. Und wer war bisher schon so dabei? Hast du ein paar Beispiele, die man kennen könnte vielleicht?
Ich glaube, die populärsten Bands, die wir irgendwie letztes Jahr, also die wir hatten, waren letztes Jahr zum Beispiel Mowgli, die ja durch ihre Netflix-Doku, durch ihre beiden Netflix-Dokus sehr bekannt geworden ist. Und Mighty Oaks, die man kennen könnte.
Ja, kenn ich. Ja.
Die ja auch echt international mittlerweile bekannt sind. Weil wenn wir sehr früh hatten, waren Glass Animals aus England, die bei uns noch sehr klein gespielt haben und dann auf einmal auf dem Lollapalooza in Berlin auf der Hauptbühne.
Wow.
Und
angefangen auf dem Golden Leaves und dann auf dem Lollapalooza.
Ja, so, ich glaube, es war sogar das erste Deutschlandkonzert. Nee, es war nicht das erste Deutschlandkonzert, was sie gespielt haben. Das war gelogen. Aber es war eines der ersten.
Ah, coole Erfolgsstory irgendwie. Oder?
Ja, voll.
Und wer war dein persönliches Highlight? Hast du da irgendeinen Künstler?
Oh Gott, da habe ich mir tatsächlich noch nie drüber Gedanken gemacht. wobei, eigentlich ist es relativ einfach. Und zwar haben letztes Jahr bei uns als Headliner The Not Twist gespielt, eine deutsche Legendenband.
Ja.
Und da haben wir jahrelang drauf hingearbeitet und haben gedacht, es klappt nie. Und haben die wirklich schon 3 Jahre vorher jedes Mal als allererstes angefragt, vor allen anderen Bands. Und letztes Jahr hat es dann endlich geklappt. Und
cool.
Es war so geil wie erwartet. Und es musste nicht. Wir haben eine Nordwest-Sparkasse gehabt.
Was ist das?
Ein Sparschwein praktisch, in das wir immer Geld für die Band gesteckt haben, privat, weil wir so viel Lust drauf hatten und gedacht haben, oh, irgendwann sollen die bei uns spielen.
Ach, witzig.
Und dann hat es aber auch so funktioniert.
Cool.
Und jetzt müssen wir uns eine neue Band aussuchen.
Und was macht ihr jetzt mit dem Sparschwein?
Weiß ich nicht. Jetzt schreiben wir Daughter drauf. Auf die hätten wir richtig viel Lust gerade.
Daughter, okay. Die würdet ihr gerne mal einladen.
Ja.
Okay. Ich habe witzigerweise im Zug von Berlin nach Darmstadt einen DJ getroffen, der auch aus Darmstadt kommt, aber jetzt in Berlin wohnt.
Okay,
und wen? Der mir, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, aber der hat mir auf jeden Fall geholfen, mir ein paar Fragen auszudenken, weil ich gar nicht so in der Musikszene drin bin. Aber der hat mir gesagt, ich soll auch nochmal auf so die politische Situation bezüglich des Feierngehens eingehen, weil das ja in Frankfurt so ein Riesenthema wäre. Wie ist es denn in Darmstadt? Also wird man unterstützt irgendwie oder beziehungsweise wie sieht es aus? Gibt es irgendwelche Beschränkungen, sage ich mal, vom Amt oder?
Also wir sind da mit unserem Projekt relativ narrenfrei, weil wir als Zielpublikum ja tatsächlich familienfreundlich sind und auch nur von nachmittags bis 22 Uhr agieren. Das heißt, das Amt ist uns, also gerade das Ordnungsamt ist uns sehr wohlgesonnen und wir arbeiten auch schon seit Jahren zusammen, was Sicherheitskonzepte angeht und was einfach die Problematik angeht, wie man, keine Ahnung, keine Nachbarn verärgert und solche Sachen. Tendenziell ist Feiern in Darmstadt relativ unpolitisch, würde ich sagen. Also es ist eine schöne hedonistische Sache, die man machen kann, ohne irgendwie von Ordnungsämtern oder der Polizei eigentlich große Steine in den Weg gelegt zu bekommen. Wobei es jetzt aber auch, ich würde mir bei vielen Sachen noch ein bisschen mehr Unterstützung wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aha.
Also auch wir werden jetzt zum Beispiel nicht komplett von der Stadt unterstützt, in dem Maße, in dem wir das, also eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein.
Ja.
Und das ist was wir echt ändern wollen, weil es irgendwie unglaublich schwer ist, bei Kulturdezernenten oder bei Leuten, die irgendwie was zu sagen haben, einen Termin zu bekommen und wahrgenommen zu werden. Und keine Ahnung, Großveranstaltungen wie sei es das Schlossgrabenfest, die schaffen das natürlich, weil die natürlich auch einen immensen wirtschaftlichen Vorteil für Darmstadt bringen. Und wir, klar, mit 3000 Leuten, das ist natürlich wenig. Aber irgendwie ist es total schade, wenn du denkst, oh, das Kulturamt ist ja für Kultur da und nicht für die Wirtschaft. Und dann ziehst du irgendwas Cooles auf und erfährst aber relativ wenig Feedback oder Unterstützung oder auch, keine Ahnung, einfach so ein bisschen Wahrnehmung, dann ist es natürlich irgendwo schade.
Total. Gerade in Darmstadt, wo es eigentlich gar nicht so unbedingt super viel Angebot gibt. Wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich baue da was auf, dann sollte man das doch auf jeden Fall unterstützen. Ne? Ja. Und wie schätzt du so die Club- und Feiersituation in Darmstadt allgemein im Moment ein? Das haben ja auch viele Clubs irgendwie zugemacht oder sich irgendwie anderweitig verändert.
Ach, ich glaube, das ist einfach immer so eine Wellenbewegung. Also es gibt in Darmstadt auf jeden Fall immer für, egal wie du gerne weggehen würdest, wobei okay, irgendwie Hip-Hop sei mal so ein bisschen außen vor, aber es gibt eigentlich immer irgendwie 2 bis 3 Veranstaltungsorte, zu denen du gehen kannst, um eine bestimmte Musikrichtung zu hören. Und das war immer so und es wird immer so bleiben. Also wenn was Neues zumacht, aufmacht, dann macht auch was anderes wieder zu dafür. Ja. Und umgekehrt. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass Darmstadt ein krasses Clubsterben hat.
Okay.
Nö, kann man so nicht sagen.
Und so würdest du sagen, Darmstadt steht so ein bisschen auch im Schatten vom großen Bruder Frankfurt. Also weil in Frankfurt ist ja immer irgendwie ordentlich was los und ich weiß nicht, da geht man vielleicht auch noch mal eher hin, aber in Darmstadt denkt man gar nicht so, wenn man irgendwie an Feiern oder Konzerte oder so denkt.
Ja, es geht. Also bei Konzerten ist es auf jeden Fall schwieriger. Da hat man mit der Zentralstation und so das einzige Venue, was ein bisschen größer ist und jetzt vielleicht mit dem 806 Quadratmeter.
Ja.
Aber dann ist so die Konzertlandschaft relativ abgegrast, was so bisschen größere Konzerte angeht. Kleinere Konzertprojekte oder irgendwie Initiativen, die Lust haben, was zu machen und die Kultur zu schaffen, gibt es eigentlich unglaublich viele.
In Darmstadt.
Ja. Es gibt also jetzt nur mal Konzertlocations, die so Konzerte mit, keine Ahnung, 50 bis 100 Leuten machen. In der Knabenschule die Frischzelle, es gibt das Zucker, es gibt Animalistics, die einzelne Konzerte machen, aber auch mit dem Kammerspektakel im Staatstheater kooperieren. Es gibt, ach, keine Ahnung.
Ja.
Also es gibt bestimmt irgendwie 5, 6 Grey Sky Sessions, wie heißen denn die anderen, Five Finger Sessions. Also es gibt echt viele Gruppierungen, die sich um diese kleinen Konzerte kümmern und die Bock haben, Kultur zu schaffen, was eigentlich fast schon ein Überangebot für die Größe der Stadt ist. Also wenn du es zum Beispiel mit Mainz vergleichst, dann gibt es davon hier deutlich mehr.
Also würdest du sagen, Darmstadt ist vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp? Wenn
auf jeden Fall. Darmstadt ist die Pop-City 2020. Und auch mit elektronischer Musik ist man hier eigentlich voll gut aufgestellt. Mhm. Also sei es irgendwie mit dem Ponyhof, mit dem 806 Quadratmeter oder mit der Galerie Kurzweil, die mittlerweile auch echt deutschlandweit bekannt ist.
Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass man, ich dachte, man kennt die nur so in Darmstadt, aber...
Nö, also wir haben tatsächlich da auch schon ein paar Veranstaltungen gemacht und die Künstler sagen, okay, ich möchte gezielt dahin. Ich habe da viel schon viel Gutes drüber gehört und habe richtig Bock, da zu spielen.
Cool, mega. Kooperiert ihr dann auch mit, also mit der Galerie oder mit irgendwelchen anderen Partnern hier in Darmstadt?
Genau, mit der Galerie kooperieren wir zum Beispiel. Da haben wir schon 2 oder 3, ich bin mir gerade nicht sicher, wirklich Wohnzimmerkonzerte veranstaltet. Mhm. Und aber auch schon 3-mal jetzt einen Clubabend organisiert, wo wir dann praktisch fürs Booking verantwortlich sind und uns um die Infrastruktur und Bewerbung kümmern. Und dann von der Party, aber natürlich von den Galerieleuten unterstützt werden.
Mhm, okay, cool. Und für 2020, hast du vorhin nochmal gesagt, wollt ihr auch wieder eine Crowdfunding-Kampagne starten, ne, für euer Festival. Wann geht's denn da los? Seid ihr da schon in den Vorbereitungen?
Genau, wir sind da gerade in den Vorbereitungen drin und wollen jetzt, ich bilde mir ein, Mitte November bis Mitte Dezember mit dem Crowdfunding starten. Wobei wir das dieses Mal tatsächlich reduziert machen werden. Mhm. Einfach, weil wir vorher noch keine Hardtickets hatten oder irgendwas zum Verschicken. Oder ich finde es immer cool, wenn man sich ein bisschen Mühe bei der Sache gibt. Ich finde, dafür ist Crowdfunding irgendwie mega cool, um so ein bisschen besondere Sachen anzubieten.
Ja.
Anstatt einfach nur Tickets zu verkloppen. Klar, haben wir jetzt auch irgendwie schon mal 2 Jahre gemacht und geht. Aber eigentlich soll es ja was Charmantes und was Liebevolles sein.
Total,
und,
ja.
Und genau deswegen werden wir jetzt darüber Hardtickets verkaufen und ein paar spezielle Sachen, über die ich aber noch nicht zu viel verraten kann.
Ah, okay. Überraschung.
Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben und dann, sobald die Kampagne online ist, mal selber nachschauen. Mhm. Und genau, es wird einen Monat auf jeden Fall nur dort überregional, sprich per Versand, Hardtickets zu kaufen geben und auch nur sehr wenige, also auch nur 100 oder 150 Stück.
Gibt schon so einen kleinen Sneak Peek, wer nächstes Jahr auftritt? Also wisst ihr das überhaupt schon? Oder?
Wissen wir tatsächlich selber noch nicht. Also wir sind gerade in der ersten Booking-Runde. Heute laufen super viele Deadlines für Anfragen aus.
Aha.
Aber wenn jetzt nichts in der letzten, keine Ahnung, wie lange wir schon reden, in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten passiert ist, dann habe ich da leider noch keine News.
Okay.
Und verraten könnte ich es auch noch nicht. Ich meine, wir haben ja dann immer tatsächlich spezielle Veröffentlichungsrunden, die wir auch ganz bewusst als PR-Instrument benutzen. Mhm. Und da kann ich vorher leider nichts sagen.
Ist vielleicht auch jetzt ein ganz gutes Schlusswort. Unsere Hörerinnen und Hörer sind bestimmt auch schon super gespannt und aufgeregt, wenn es jetzt im November hoffentlich bald in die heiße Crowdfunding-Phase geht. Das heißt, guckt auf jeden Fall bei Start Next vorbei im November, wenn das Golden Leaves Festival 2020 da die Kampagne reinstellt. Und wo findet man euch sonst noch, Fred? Also wo können unsere Hörerinnen und Hörer euch sonst finden?
Ganz klassisch unter goldenleavesfestival.de oder bedroomdisco.de. Das sind die beiden URLs, wo man eigentlich bestens mit jeglichen Informationen zu den Veranstaltungen versorgt wird. Oder zum Festival oder auch einfach zu Neuigkeiten im Musikgeschehen.
Sehr gut. Dann danke ich dir vielmals, Fred, für deine Zeit. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern, dass sie heute mit dabei waren. Teilt gerne unseren Podcast oder liked ihn. Schreibt uns auch gerne Kommentare, was ihr gut fandet, was man noch verbessern kann. Und ja, dann wünsche ich euch noch alle ein schönes Wochenende. Dir auch, Fred. Vielen Dank nochmal.
Dir auch, Leonie.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.